Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mit Massimo Majo, hi. Es ist überhaupt nicht leicht und gar nicht angenehm, aber es gibt einen neuen Podcast, der sich ganz genau anschaut, wie in Deutschland mit Rechtsextremismus umgegangen wird, wie die deutschen Behörden und die deutsche Justiz mit Rechtsextremismus umgeht und auch, warum das nicht immer befriedigend ist. Der Podcast heißt Extrem Rechts, kommt vom MDR und RBB, stellt ziemlich große Fragen, geht auch um ziemlich komplexe juristische Themen, aber der Podcast ist ziemlich erzählerisch aufbereitet, geht ganz konkreten Beispielen nach. Und in der ersten Staffel geht es um Halle an der Saale und um einen Mann dort, Sven Liebig, der seit Jahren in Halle wöchentlich auf die Straße geht und dort laut gegen Menschen hetzt.
Ey, sehe ich dann den berühmten Igor Mayet? Ey, wie heißt du eigentlich? Igor, ich habe nichts gegen dich, weil du Jude bist. Das gehört im Gegenteil. Also Igor da hinten in der grünen Jacke. Also, nein, Igor. Ich habe was gegen elendige SPD-Läuse, aber nicht gegen Juden. Warum soll ich was gegen Juden haben?
Sven Liebig ist in Halle sehr bekannt. Viele fühlen sich bedroht von ihm. Und der Podcast fragt, wieso greifen die Behörden auch nach Jahren da nicht ein? Was sagt das aus über den offiziellen Umgang mit Rechtsextremismus? Und über die Erkenntnisse, die dieser Podcast mit sich bringt, spreche ich mit zwei der MacherInnen des Podcasts, mit Jana Merkel und Thomas Vorreier. Hallo.
Schönen guten Tag.
Hallo.
Steigen wir gleich mal in diese erste Staffel ein. Wer ist dieser Sven Liebig? Ich glaube, Menschen, die nicht in Halle wohnen, die kennen ihn vielleicht gar nicht. Und wieso haben sie sich so sehr auf ihn fokussiert?
Nein, man muss das, glaube ich, vorwegschicken, dass wir nicht per se auf Sven Liebig gucken, sondern dass der Podcast eine ganz andere Herangehensweise hat. Nämlich er guckt, wie der Rechtsstaat mit rechtsextremen Akteuren umgeht. Und wir haben uns jetzt in diesem Fall für die erste Staffel für Sven Liebig entschieden, weil das ein Mann ist, der in Halle schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten als Rechtsextremist aktiv ist, dabei immer wieder unterschiedliche Ausdrucksformen findet, unterschiedliche auch Aktionsfelder, wie zum Beispiel den Marktplatz in Halle, aber eben auch das Internet und durch Verfahren dort oder auch Demonstrationen oder Beteiligung an Demonstrationen, glaube ich, auch bundesweit bei einigen Menschen bekannt ist. Und er ist auch jemand, der sozusagen an Hass Geld verdient. Deshalb heißt ja auch der Podcast Der Hasshändler und der Staat beziehungsweise die Staffel. Und da kann man sehr viele unterschiedliche Facetten zeigen, wie schwierig es ist und aber auch welche Herangehensweisen es gibt im Umgang eben mit Rechtsextremismus.
Und um das genauer zu verstehen und greifen zu können, was Sven Liebig da macht und was das für Auswirkungen hat, haben Sie mit vielen Betroffenen gesprochen, also Menschen, die von Sven Liebig beleidigt wurden, zum Beispiel die Anzeige erstattet haben gegen Sven Liebig. Was sind das für Menschen und was sind das für Erfahrungen, die diese Leute mit Sven Liebig gemacht haben?
Die Betroffenen erzählen uns fast alle sehr ähnliche Geschichten. Also sie erzählen von Beleidigungen, davon, dass sie sich diffamiert, verleumdet fühlen, dass sie das Gefühl haben, ständig zur Zielscheibe gemacht zu werden. Da geht es zum Teil auch um die Veröffentlichung von privaten Daten, von Fotos von den Leuten, die im Internet auftauchen, die Sven Liebig da postet. Und das sind alles Menschen, die sich eigentlich sehr für Demokratie engagieren, die sich für den Rechtsstaat eigentlich einsetzen, die aber das Vertrauen verlieren, weil sie den Eindruck haben, dass die Behörden nicht konsequent genug mit den Taten von Sven Liebig umgehen. Das sind Menschen, die haben ganz oft schon Anzeige erstattet. Und viele von denen, die allermeisten, werden eingestellt oder wurden bisher eingestellt. Und das führt bei vielen Betroffenen dazu, dass sie das Vertrauen in den Rechtsstaat verlieren und dass sie sich fragen, wer ihnen eigentlich noch hilft im Umgang mit diesem rechtsextremen Akteur.
Und das wird in dem Podcast auch sehr deutlich. Wir können ja mal einen Ausschnitt hören, wo eine Frau eben genau über diesen Vertrauensverlust spricht. Eine Frau, die von Sven Liebig beleidigt worden ist, die sich bedroht fühlt von ihm und die sagt dann im Podcast Folgendes.
Die Erfahrungen der letzten, was ist es hier, 2 Jahre oder so, haben mich immer mehr zweifeln lassen, wie gut unser Rechtsstaat tatsächlich funktioniert. Ja, das ist traurig, aber wahr. Ich glaube, mein Vertrauen in Polizei und Justiz ist so nachhaltig erschüttert, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Es erschreckt mich auch ein bisschen.
Was genau hat diese Frau erlebt mit Sven Liebig und wieso ist es so, dass die Staatsanwaltschaft dem nicht nachgehen will?
Also im speziellen Fall der Frau, die wir gerade gehört haben. Wir nennen sie Katrin Schmidt. Wir haben ihren Namen geändert, um sie zu schützen, speziell vor Sven Liebig und dessen Umfeld. Und Katrin Schmidt hatte ihn angezeigt wegen einer sexualisierten Aussage bei einer Demo gegen die sogenannten Omas gegen rechts. Also da gehört sie dazu. Die haben demonstriert gegen eine Kundgebung von Liebig und dort hat er eine sehr obszöne Äußerung über sie ja, ins Mikrofon gesagt und deswegen hat sie ihn angezeigt. Und ich habe den Einstellungsbescheid vorsichtshalber auch mal mit hier ins Studio gebracht. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingestellt. Und zwar mit der Begründung, dass bei einer Beleidigung ein erheblicher Angriff auf die Menschenwürde vorliegen müsse. Und dass einfache Unverschämtheiten und Distanzlosigkeit dafür nicht ausreichen. Und sie betont, dass insbesondere in politischen Auseinandersetzungen auch härtere Formulierungen hingenommen werden müssen. Nun möchte ich die Äußerung von Sven Liebig an dieser Stelle nicht wiederholen, aber Tatsache ist, dass die Omas gegen rechts und speziell eben Katrin Schmidt uns gesagt haben, sie seien noch nie so in ihrer Ehre verletzt worden wie in dieser sexualisierten Anfeindung von Sven Liebig und dass sie einfach nicht verstehen kann, was er noch sagen muss, damit die Staatsanwaltschaft dort eine Beleidigung erkennt. Also sie war absolut fassungslos über diesen Einstellungsbescheid.
Das zeigt sich ja sozusagen noch ein zweites Dilemma da. Also Menschen, die sich aktiv engagieren, sozusagen für unseren demokratischen Staat, für die Gesellschaft, die werden jetzt nach dieser Auslegung dann sogar benachteiligt, weil es dann eben als Teil des politischen Meinungskampfes geführt wird, wo dann eben andere Regeln gelten sollen.
Und diese Frau ist ja nicht die Einzige, die Anzeige erstattet hat gegen Sven Liebig und die damit nicht vorangekommen ist, sondern es gibt viele, viele Anzeigen, so erzählen Sie das in dem Podcast, die von der Staatsanwaltschaft nicht weiter ermittelt werden, sodass Sven Liebig eben über Jahre und Jahre weiter hetzen kann auf dem Marktplatz, einmal die Woche und im Internet. Und das ist ja eine Ihrer ganz großen Fragen. Wie kann das sein? Warum unternehmen Staat und Behörden da so wenig? Was haben Sie denn da für Antworten drauf gefunden?
Das ist ein relativ komplexes Feld tatsächlich. Es gibt nicht die eine Antwort. Also in erster Linie richtet sich die Kritik gegen die Staatsanwaltschaft in Halle. Denn bei dieser Staatsanwaltschaft sind die allermeisten Verfahren gegen Sven Liebig anhängig beziehungsweise laufen dort auf. Und dort gibt es eine Staatsanwältin, das haben wir in der Recherche rausgefunden, die bisher für die Fälle meistens zuständig war und auf deren Konto sozusagen die meisten Einstellungsbescheide gehen, also deren Name einfach darunter steht. Wir konnten leider nicht mit dieser Staatsanwältin sprechen. Und es war auch ganz schwierig, Fragen von der Staatsanwaltschaft beantwortet zu bekommen. Sie hat uns kein Interview gegeben, die gesamte Behörde nicht. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, ihre Position, die Position der Staatsanwaltschaft und das Agieren verständlicher zu machen, also zu verstehen, nach welchen Kriterien da entschieden wird. Wir haben das trotzdem versucht und haben uns ganz viele Einstellungsbescheide angeguckt, haben dort so bestimmte Muster und Paragraphen identifiziert, mit denen die Staatsanwaltschaft ihre Einstellungsbescheide begründet und haben uns das dann von anderen Juristen erklären lassen.
Und in dem Podcast taucht ja dann ganz oft diese Formulierung auf, dass die Menschen das Gefühl haben, dass die Behörden sie nicht ernst nehmen, dass sie diesen Sven Liebig nicht ernst nehmen. Haben Sie diesen Eindruck auch?
Naja, also man muss schon sagen, dass jetzt nicht die ganze Zeit gar nichts passiert ist. Sven Liebig ist auch mehrfach angeklagt worden. Es gibt diese hunderte Ermittlungsverfahren, die aktuell anhängig sind, die vielfach eben auch auf Anzeigen basieren. Aber in all den Jahren hat es auch immer wieder Gerichtsverfahren gegeben. Was man aber jetzt quasi über die ganze Breite hinweg feststellen kann, ist, dass das über viele Jahre auch nicht dafür gesorgt hat, auch wenn es Verurteilungen gegeben hat, dass er eben sein Handeln einstellt, also dass er die Hetze einstellt auf dem Markt, dass sich sozusagen auch die Bedrohungssituation, die es für diese Menschen dort in Halle gibt, dass sich die ändert oder eben für Menschen, die von ihm online zur Zielscheibe gemacht werden. All das hat sich eben nicht geändert bislang. Mhm.
Bei Halle und Rechtsextremismus denken viele bestimmt auch an den Anschlag auf die Synagoge 2019 in Halle, bei dem zwei Menschen getötet wurden. Auch das spielt in Ihrem Podcast ja eine Rolle. In was für einem Verhältnis steht dieser Anschlag mit dieser jahrelangen Hetze von dem Herrn Liebig?
Es gibt keine Belege dafür, dass Sven Liebig und der Anschlag direkt miteinander zu tun hatten. Es ist aber so, dass sozusagen wir wissen, dass der Attentäter von Halle sich im Internet radikalisiert hat und eine ähnliche Denke an den Tag gelegt hat, wie das zum Teil in Sven Liebigs Postings im Internet und Demoreden zutage tritt. Und für die Stadt Halle bedeutet das natürlich was, dass dort seit Jahrzehnten Sven Liebig auf dem Markt und im Internet aktiv ist und dann auch noch 2019 dieser Anschlag dazu kam. Und das macht auch, glaube ich, die Fallhöhe so ein Stück weit klar, denn das macht was mit dieser Stadt und mit dieser Stadtgesellschaft.
Es ist auch so, dass dieser Anschlag geschehen ist, der liegt ja jetzt schon einige Jahre zurück und wir zumindest nicht in der Recherche feststellen konnten, dass das irgendwas an Liebigs Agieren geändert hat. Es hätte ja auch zu einer Art Einlenken oder sowas führen können. Im Gegenteil hat er sich dazu auch entschieden, teilweise sogar an den Gedenktagen selber Aktionen durchzuführen und eben dementsprechend werfen wir da auch nochmal ein Schlaglicht drauf. Mhm.
Und wie haben Sie das sonst wahrgenommen in der Stadt? Sie haben ja mit vielen Leuten gesprochen, also das, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, dass es so eine Stadt verändert, dass es den Umgang der Menschen vielleicht mit Grenzüberschreitungen oder so verändert. Wie war Ihr Gefühl, was die Stimmung in der Stadt angeht?
Also ich war zum Beispiel beim Gedenken zum 4. Jahrestag des Anschlags und habe da schon sehr intensiv beobachten können, dass sich der Name Sven Liebig schon sehr in die Köpfe der Leute reingefräst hat. Also viele haben eine große Befürchtung gehabt, dass es wieder Aktionen oder Demos von ihm geben könnte anlässlich des Gedenktages, was als sehr störend wahrgenommen worden ist im Jahr davor. Und wenn man so mit ganz normalen Leuten auf der Straße ins Gespräch kommt, was wir oft gemacht haben bei ganz vielen Gelegenheiten in Halle, dann spürt man da einerseits, dass jeder diesen Namen Sven Liebig kennt, dass ganz viele Hallenserinnen und Hallenser das furchtbar finden, dass ihre Stadt mit diesem Namen so in Verbindung steht, dass aber auch eine große Ratlosigkeit da ist, wie man damit umgehen sollte. Also ob man zum Beispiel jeden Montag eine Gegenveranstaltung machen sollte, um ihm zu zeigen, dass es nicht unwidersprochen bleibt, was da passiert, was er da tut. Und da gibt es große Fragezeichen und eine große Ratlosigkeit, war so mein Eindruck in den Gesprächen mit vielen Leuten.
Die dann teilweise auch bei einigen in Ernüchterung umgeschlagen ist, was ich auch ein sehr bedrückendes und beklemmendes Gefühl fand, das so zu erleben, weil tatsächlich auch Sachen versucht worden sind, da möchte ich jetzt noch nicht so im Detail zu eingehen, aber und die offenbar keinen Erfolg hatten aus Sicht der Betroffenen und auch der Menschen und VertreterInnen in dieser Stadt. Und wenn man dann erlebt, dass die Menschen sozusagen das fast schon so einen versucht haben, einen Weg damit oder eine Art zu finden, damit zu leben, das kann es eigentlich nicht sein, muss man festhalten, auch als Journalist.
Ja, und ich glaube, was man noch ergänzen muss, ist tatsächlich, dass dieser Marktplatz montags abends für ganz viele Menschen in Halle eine Art No-Go-Area ist. Also das ist ein Ort, wo viele nicht mehr hingehen, weil sie nicht mehr hören können, was da passiert, weil sie es nicht hören wollen, weil es ihnen auf die Nerven geht. Aber es gibt eben auch Menschen, die machen es aus Sicherheitsgründen nicht, dass sie dort nicht hingehen. Die jüdische Gemeinde hat schon 2015 davor gewarnt, den Marktplatz zu betreten bzw. sich in der Nähe aufzuhalten. Das ist schon, das zeigt, glaube ich, schon die Tragweite dessen, was da passiert.
Genau, das beschreiben Sie auch in Ihrem Podcast, auch der Antisemitismus, der da eine Rolle spielt. In Ihrer ersten Staffel, in Ihrer ersten Folge geht es ja vor allem um die Frage, warum die Behörden so wenig tun. In der zweiten Folge wird Sven Liebig dann aber doch tatsächlich verurteilt. 10 Monate auf Bewährung. Ist das ein gutes Zeichen? Tut sich da was?
Das ist eine Frage, die wir eigentlich erst in Folge 6 tatsächlich final beantworten. Also der Titel von Folge 6 ist auch, es tut sich was. Aber was wir in Folge 2 machen, ist, dass wir uns ein konkretes Verfahren angucken, das genau eben während unserer Recherchephase gelaufen ist. Das war ein Berufungsprozess am Landgericht Halle. Und da ist er tatsächlich zum ersten Mal auch rechtskräftig verurteilt worden zu einer Haftstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Und wir schauen uns dieses Verfahren so genau an, weil man an diesem Verfahren sehr gut zeigen kann, wie kompliziert diese Sache mit dem Rechtsstaat ist. Also was für Paragraphen es gibt, die da zur Anwendung kommen, und unterm Strich fällt das Urteil dann milder aus als in der ersten Instanz, und unterm Strich werden auch in diesem Verfahren wieder Vorwürfe eingestellt, und zwar nicht aus Unschuld oder Mangel an Beweisen, sondern um den Aufwand im Verfahren zu reduzieren. Und dass auch das ist für Betroffene wieder sehr, sehr unbefriedigend, oder auch, dass dieses Verfahren eben so wahnsinnig lange dauert. Also wenn wir uns den Fall von Renate Künast anschauen, der da unter anderem verhandelt wurde, die hatte schon 2017 Anzeige gegen ihn erstattet und das Urteil erging dann im Herbst 2022. Also da liegen dann 5 Jahre zwischen der Anzeige und dem Urteil. Und bis es rechtskräftig wurde, hat es dann nochmal bis März 2023 gedauert. Also die Dauer des Verfahrens und die Art und Weise, wie dann eben auch Dinge eingestellt werden und mit welchen Begründungen, das ist für Betroffene sehr schwer auszuhalten. Es gibt dafür aber rechtsstaatliche Prinzipien und das schauen wir uns in Folge 2 sehr genau an.
Also da kommen dann schon nochmal Fragezeichen auch auf. Also es ist nicht alles geklärt, es sind viele offene Fragen, auf die Sie wahrscheinlich noch ein paar Antworten geben werden im Laufe des Podcasts. Bisher sind ja nur die ersten 3 Folgen draußen. Mich würde noch interessieren, wie denn Ihre persönliche Situation ist, als Journalistin, Journalist hier zu recherchieren. Also ne, Sie sagen ja auch im Abspann des Podcasts, dass Sie gar nicht alle Namen nennen von den Beteiligten am Podcast, um diese Menschen zu schützen. Wie gehen Sie selbst mit diesem Exponiertsein und mit dem Risiko, das damit einhergeht, um?
Ja, wir sind ja zu dritt im Rechercheteam. Tim Schulz gehört auch noch dazu und wir sind alle drei schon länger sozusagen fachlich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt und wissen von daher auch aus unterschiedlichen Erfahrungen, dass es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen braucht, Die gibt es auch rund um die Redaktion. Man sieht das ja auch an den Fällen, die wir hier in dem Podcast beschreiben, wie sozusagen Liebig mit Menschen umgeht, die sich kritisch mit ihm auseinandersetzen. Und dafür braucht es eben unterschiedliche Sicherheitsverkehrungen und
Ja. Also das kann ich nur unterschreiben. Unser Vorteil ist, dass wir das nicht zum ersten Mal machen, sondern dass wir ein Team von Kollegen sind, also Thomas Vorreier, Tim Schulz und ich. Wir machen das alle schon eine ganze Weile, beschäftigen uns eine ganze Weile mit diesem Berichtsgegenstand Rechtsextremismus. Und Sicherheit war auch in unseren Redaktionskonferenzen immer wieder ein großes Thema. Und wir haben einfach auch anhand der Geschichten der Betroffenen, aber auch anhand eigener Erfahrungen sagen können, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das, worauf ihr euch einstellen müsst, wenn euer Name im Zusammenhang mit diesem Projekt genannt wird. Und es haben eben einige Kolleginnen und Kollegen entschieden, dass sie dieses Risiko nicht eingehen möchten. Und das ist für uns sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und für uns stand immer Sicherheit des Teams an allererster Stelle. Wir sind zum Beispiel auch zu Demos mit Sicherheitspersonal gegangen. Das ist inzwischen ein Standard, einfach um auf Nummer sicher zu gehen.
Wir antworten jetzt so kurz, weil wir dem eigentlich auch keinen Raum geben wollen. Also wir wollen das nicht verstärken und den Leuten auch nicht Genugtuung verschaffen.
Sehr gut nachvollziehbar und natürlich erzählt das, was Sie über Ihre Protagonistin erfahren, schon ganz schön viel darüber, über den Umgang von Behörden und Staat mit Rechtsextremismus in der ersten Staffel jetzt eben am Beispiel Halle. Extrem rechts, so heißt dieser Podcast von MDR und RBB. Die erste Staffel heißt Der Hasshändler und der Staat und die ersten drei Folgen, die sind zu hören zum Beispiel auf der Seite des MDR oder auch in der ARD Audiothek. Herzlichen Dank, Jana Merkel und Thomas Vorreier.
Vielen Dank.